uns. Ja, ich darf jetzt einen schönen guten Abend wünschen am 17. Januar 2011 und starte mit dem Countdown und mit einer Bewerbung. Besuchen Sie den Mond, erleben Sie die unendliche Weite aschgrauer Staubfelder und bis zu 100 Meter tiefer vulkanischer Krater. Sie werden die Welt wahrhaft mit einem ganz anderen Blick sehen und die Ausgasungen von Wasserstoff und Helium sowie die 500 Mondbeben im Jahr werden Ihnen ein außergewöhnliches Lebensgefühl vermitteln. Genießen Sie tagsüber Temperaturen von 130 Grad Celsius und machen Sie es sich, wenn es sich nachts auf minus 160 Grad abkühlt, in unserer Hotellobby gemütlich. Das ist ein Zitat aus einem Artikel von der FAZ, von der Frankfurter Allgemeinen, das ich 2007 mir geschnappt habe, um den Abend heute zu starten. Das ist ein Zukunftsszenario, mit dem sich Weltraumarchitekten wahrscheinlich auch beschäftigen. Das werden wir die Barbara Imhof, unseren heutigen Gast, auch fragen. Was ist der jetzige Status? Wo sind wir? Wo ist Weltraumarchitektur angesiedelt? Und wir haben den heutigen Abend unter das Thema gesetzt, Weltraumarchitektur, Architekten jenseits des Erdhorizonts. Ich freue mich sehr, dass Barbara heute hier bei uns ist und damit das Jahr 2011 eröffnet. Das freut mich besonders, als dass das dritte Jahr des Kepler-Salons ist und wir wirklich einfach stolz sind, dass nach 2009, nach der Kulturhauptstadt, einfach dieser Salon, dieses Forum, dieser Austausch, diese Wissensvermittlung einfach wirklich einen Platz gefunden hat, der auch weiter leben wird. Ihnen einen schönen Abend und herzlich willkommen Barbara Imhof, der Weltraumarchitektin des Abends.
Ja, herzlichen Dank für die wunderbare Einleitung und ich freue mich auch hier zu sein und begrüße Sie alle, die so hier in dieser Wohnzimmeratmosphäre erschienen sind. Diese Zeit ist eigentlich eine tolle Zeit. Es gibt nämlich gerade letzte Woche wurde außerhalb unseres Sonnensystems ein kleiner Planet entdeckt, der Kepler 10b genannt wurde. Das finde ich sehr passend, weil wir sind ja hier im Kepler-Salon. Es ist ein Planet, der Erde in der Größe oder vielleicht in der Topographie relativ ähnlich ist, aber bewohnbar ist er noch nicht. Vielleicht in ein paar Millionen Jahren kommen wir dorthin, aber im Moment ist dem noch nicht so. 2011 ist auch ein sehr gutes Jahr. Es ist nämlich das 50. Jubiläum von Juri Gagarin. Im April jährt sich das, vor 50 Jahren, dass als erster Mensch die Erde umflogen hat. Also eigentlich ist das genau der richtige Anlass, heute hier zu sein. Weltraumarchitektur, Architektur jenseits des Erdhorizonts, ist etwas, was mich beschäftigt. Mich beschäftigt auch sozusagen das wieder zurückbringen zur Erde und das sozusagen als Kontinuum zu sehen. Jetzt in dem folgenden Vortrag möchte ich ein paar Projekte zeigen, nicht allzu viele. Und anhand von diesen Projekten ein paar Themen, mit denen wir uns beschäftigen und mit denen sich Weltraumarchitekten oder Architektinnen beschäftigen, auch ein bisschen dann durchgehen. Das ist eine Szenerie, die man vielleicht so ganz, wenn man so an Weltraum und Architektur denkt, sofort assoziiert. Das ist ein aus den 60er, 70er Jahren entwickelte sagen stadtähnliche Struktur von Gerald O'Neill. Das war ein Physikprofessor, hat an der Princeton-Universität gelehrt, hat sich auch selber für die NASA-Astronautenkorps, für die Apollo-Mission beworben, weil er auch gesagt hat, Weltraum, also wer sich nicht mit Weltraum beschäftigt, ist kurzsichtig oder so. Also er war wirklich sagen sehr enthusiastisch, er hat auch da sehr viel bewegt, er hat sich das Prinzip einer Bernell-Kugel zunutze gemacht, einer sich drehenden Kugel und sozusagen nicht auf, wie bei uns, dass wir auf der Erdoberfläche sagen, uns bewegen, sondern man bewegt sich dann auf der Innenoberfläche und durch diese drehende Kugel wird Schwerkraft erzeugt und so kann man dann dort leben. Diese Szenerien oder diese groß angedachte Strukturen, Stadtraum, ähnliche Maßstabs sind für 100.000 bis 200.000 Personen gedacht gewesen. Was mich daran so ein bisschen irritiert ist, ist eigentlich das, was ich mir immer vorgestellt habe, wie ich noch studiert habe, was Weltraumarchitektur sein könnte oder womit sich's beschäftigen könnte, eigentlich mit neuen gesellschaftlichen Möglichkeiten, Szenarien. Und das ist hier nicht zu sehen, weil sozusagen man sieht sofort, die amerikanische Vorstadt-Idylle ist da hier rein projiziert worden. Von außen sieht das dann unter anderem auch so aus, das ist ein Bernell, sind zwei Bernell-Zylinder, die miteinander verschlossen sind und sich sagen, wie ein Perpetuum mobile auch drehen dann. Das dient eben als sagen, für eine simulierte Schwerkraft. Also durch die Zentrifugalkraft gibt es dann an der Innenoberfläche Schwerkraft. Jetzt ein bisschen zu dem sagen, unserer Vision und mit dem, womit wir uns eigentlich beschäftigen. Wir versuchen eben verschiedene Welten zu verbinden. Für uns gibt es eben keine Grenze zwischen einer Erdoberfläche und dem Weltraum, sondern es ist ein Kontinuum. Und wir versuchen auch die Synergien und diese Wechselwirkungen zu erkunden. Und in diesem Gesamtraum sieht man hier internationale Raumstation, Mond, Mars, Erde sind somit auch unsere Projekte angesiedelt. Wir beschäftigen uns eben mit Themen, die auf Raumfahrtparameter basieren. Interessant finden wir das Leben mit limitierten Ressourcen, minimale und transformierbare Räume, lebenserhaltende Systeme und eben die räumlichen Implikationen von soziopsychologischen Faktoren. Also uns interessiert auch diese Synergie. Was können wir aus dem Weltraum lernen oder umgekehrt? Was lernen wir sozusagen im Weltraum von der Erde, was wahrscheinlich sozusagen das nächstliegende zunächst ist? Wer sind wir? Möchte ich kurz vorstellen, weil das ist auch etwas, was inhärent ist mit so einer gewissen Arbeitsweise. Wir sind ein interdisziplinäres Team, eine Plattform. Es gibt mehrere Architekten und Architektinnen, die da arbeiten. Aber es ist auch sehr wichtig, genau in diesem Bereich mit Systemingenieuren, mit Medizinern, mit Technologie, Satellitenexperten gemeinsam zu arbeiten. Und eigentlich nur so können wir sage ich einmal, leben und denken, ja, also in dieser Arbeitsumgebung. Eines von drei Projekten, das ich in diesem Kontext vorstellen möchte, ist ein mobiles Forschungslabor für den Mond und den Mars. Es ist in einem Kontext entstanden, wo es darum gegangen ist, verschiedenste Szenarien für eine europäische Weltraumexploration zu entwickeln und zu schauen, wie können wir sagen in Europa, was können wir dazu beitragen, was sind unsere Spezialitäten und was brauchen wir noch und wo müssen wir kollaborieren mit sagen den anderen großen Raumfahrtnationen. Das war ist im Rahmen einer Studie mit der Europäischen Weltraumbehörde entstanden. Ein Konzeptdesign, da sind mehrere Elemente sagen, konzipiert worden. Wenn ich von Elementen spreche, dann meine ich damit zum Beispiel ein Habitat oder einen Bohrer sozusagen für geowissenschaftliche Zwecke, also um den Mond oder den Mars, also um die tiefer liegenden Schichten zu untersuchen. Wir haben uns eben mit diesem Forschungslabor wie ein Wohnmobil quasi, also ein Arbeitswohnmobil beschäftigt. Ein ganz kleiner, minimierter Raum, 40 Kubikmeter, also viel, viel kleiner als wie wir uns hier befinden, wo man alles eigentlich mitnehmen muss. Also das Essen, die Luft, das Wasser, den Antrieb, also alles muss man da mitnehmen. Deshalb ist dieses Gefährt auch jetzt nicht gerade klein, also es ist ein bisschen massiger als so ein normales Wohnmobil, also auch als die Wohnmobil-Deluxe-Varianten. Es ist 6 Meter lang, so 4-5 Meter hoch und ungefähr 5 Meter breit. Es hat eine Form, die so ein bisschen an eine Pillenform erinnert. Das kommt eigentlich nur zustande, weil die Trägerrakete, die es für den Mars braucht, für die Marslandung, kleiner ist als die für den Mond und eine bestimmte Form haben muss. Und dadurch kommt eigentlich, ist sozusagen das der kleinste gemeinsame Nenner an Raumvolumen, auf dem man, wo man dann sozusagen das Gefährt hineinpassen muss. Was sieht man auf diesem Bild? Also man sieht ein Vehikel, das auf einem Chassis aufsitzt mit vier Rädern, die also nicht pneumatisch sind, sondern das sind, das heißt Wheels. Das wurde von Michelin und der NASA entwickelt gemeinsam, ist auch jetzt schon im Einsatz in so kleinen Varianten, also nicht in 2 Meter Größe, wie das da wahrscheinlich, also nicht ganz, Entschuldigung, 1,2 Meter Größe, wie das da nötig wäre. Also metallische Räder, weil was macht man, wenn man kann ja nicht auf den Mond und auf den Mars fahren und dann einen Platten haben, ja, also bitte, weil man muss das ja dann reparieren und so. Also das sind so Dinge, womit wir uns auch beschäftigen. Das ist einfach Teil von dem Gesamtszenario. Dann, was sieht man noch? Man sieht also im, sagen wir mal, vorderen links vorne so eine Art Dock. Das hat so ein kleines Sichtfenster in der Mitte, dieser Punkt. Da kann man an das Basishabitat andocken. Ja, also es gibt wie bei einer Mount Everest-Expedition, gibt es auch am Mond oder am Mars dann ein Basishabitat, von dem man wegstartet. Dieses Bläuliche ist ein Labor und das Labor ist auch sehr spannend eigentlich, weil auch dazu muss man sich überlegen, wie schaut so ein Labor aus. Die ganzen Gesteinsproben, die man sammelt, darf man eigentlich nicht berühren, weil sonst kann man irgendwie dann nicht mehr nachweisen, was für Bakterien oder was für Leben es dann auf diesen Proben gibt, weil man sie ja dann sozusagen mit den eigenen, den lebendigen Proben, die man mit sich herumträgt, verschmutzt, ja, Mikroben. Das heißt, das ist eigentlich, wird alles sozusagen mit ferngesteuerten Untersuchungswerkzeugen dann untersucht und außen dran ist ein robotischer Arm. Trotzdem, auf der anderen Seite gegenüber kann man hinausgehen. Auch hier ist es wiederum so, man muss sich überlegen, der Mond ist irrsinnig staubig und dieser Staub, das kennen Sie sicher alle von diesen Bildern von Apollo-Astronauten, die immer sozusagen überall der Staub klebt und selbst wenn sie den Anzug ausgezogen haben, sind sie im Gesicht auch ganz staubig. Die schauen so ein bisschen aus wie Minenarbeiter oder so, wenn man dann denen da so ein Foto ins Gesicht schaut. Das kommt eigentlich daher, weil der Mondstaub irrsinnig sagen, magnetisch ist und überall klebt und sich in jeder Fuge, sei sie noch so dicht, hineinsetzt. Und er ist auch nicht gesundheitlich, auch nicht sozusagen wohltuend. Das heißt, man versucht eigentlich eine Möglichkeit zu finden, wo man den Staub draußen lässt. Also dasselbe gilt auch für den Mars, obwohl der dann nicht so, sagen so, sich nicht so festsetzt. Und das heißt, das ist eine Variante von einem Raumanzug, wo man von hinten einsteigt, es wird von hinten geschlossen und man versucht eigentlich, also mit noch seiner Doppelhülle, nicht sagen, den Raumanzug immer mehr oder weniger draußen zu lassen, also nicht in den Innenraum kommen zu lassen. Das nennt sich Suitport. Dann sieht man noch ein Cockpit und noch ein paar andere Dinge, die zeige ich in einem kleinen Film, wo das ein bisschen übersichtlicher ist.
Und dieses Projekt gibt es schon, das ist schon umgesetzt.
Nein, das ist ein Konzeptdesign, das ist eine sehr große Studie, die 2 Jahre gedauert hat mit sehr vielen anderen Firmen, die alle einzelne Elemente verschiedener Art entwickelt haben für eine riesige Gesamtmission. Also eben ein Basishabitat, einen Bohrer. Also
und was ist? Die Konzeptionsphase ist abgeschlossen und wird auch umgesetzt werden?
Ja, das ist jetzt sozusagen, die Weltraumbehörden diskutieren jetzt darüber. Das sind sehr, sehr lange Prozesse und es ist auch immer sozusagen ein politisches Thema. Das ist der Innenraum und es ist also alles auf engstem Raum. Es geht um Minimalräume, es geht um sozusagen Multifunktionalität und es geht aber auch um transformierbare Elemente. Also hier ist das sozusagen so ein Sessel, der sich dann in einen Arbeitstisch transformiert oder in eine Liege oder zum Schluss auch dann in sagen, einen ganz normalen Esstischsessel. Unter dem Esstisch ist übrigens die Kajüte. Also es ist, wird alles sozusagen, ist auch das Interessante, immer mehrfach, möglichst mehrfach benutzt. Was noch sehr, sehr interessant ist, was zunächst weniger architektonisch anmutet, aber eigentlich, wenn man sich damit beschäftigt, doch auch dann Einflüsse hat, ist ein Technologiefahrplan. Und weil man eben, man kann einfach keine Mission oder kein Design denken, ohne dass man ein bisschen so die Ränder auch anschaut. Also wie sind die operativen, die wissenschaftlichen Elemente oder Ansprüche, denen man gerecht werden muss, was muss das Ding können. Und hier, also das ist nämlich jetzt ganz gut, passt gut auf die Frage von vorher, warum braucht es immer alles so ewig lang und warum sind wir nicht schon lang am Mars, am Mond oder am Titan? Da sieht man hier ganz gut, die kritischen Technologien, die es zum Beispiel für genau dieses Design brauchen würde. Ganz rechts ist der Start, also der Start der Mission hier von der Erde weg mit einer Rakete. Und dann dieses T-5 bis T-17 ist die Zeit, also die Vorlaufzeit, die man eigentlich braucht. Die Zahlen, also ganz links sind die Technologien und die Zahlen dazwischen sind sagen die Technologie, also Levels, also wie gut ist die Technologie schon, wie brauchbar ist sie? Also für Raumfahrt muss sie ein Technologielevel von 8 erreichen. Jetzt sieht man halt, und für sozusagen unbemannte Missionen müssen 5 Jahre vor einem Start fertig sein, vor Missionsbeginn, und bemannte Missionen, also mit sagen den ganzen lebenserhaltenden Systemen und für eine Besatzung gedacht, 8 Jahre davor. Jetzt sieht man schon, dass die kritischen Technologien ist nämlich genau zum Beispiel dieser Raumanzug. Und es braucht dann halt einfach 17 Jahre, bevor man was losstarten will, muss man eigentlich anfangen. Also so kann man sich das ein bisschen vorstellen, ja, was das eigentlich alles bedeutet und wie viel da zusammenhängt.
Okay. Das heißt, der Prototyp, wenn ihr jetzt einfach groß denken würdet, den wir gerade gesehen haben, ist in realistisch 17, in 17 Jahren?
Ja, so müsste man das denken, wenn man jetzt anfängt.
Spannend, okay.
Was es aber schon gibt und womit wir uns auch beschäftigen, gibt es über uns in gar nicht allzu weiter Entfernung. Es sind nur 350 Kilometer, ist die internationale Raumstation. Kommt in der Presse oft nicht so gut weg. Ich persönlich finde das eigentlich ein ganz tolles Projekt, weil so viele verschiedene Nationen da zusammengearbeitet haben und weil es wirklich ein Riesending ist, ja, also Fußballfeld groß in allen Dimensionen, in allen Richtungen und weil da wirklich ganz viele auch Kulturen und verschiedenste Menschen dran arbeiten und auch dort leben. Man sieht, es ist weitgehend autark. Und das haben wir in dem Sinn, es bezieht die Energie über die, sozusagen diese großen Sonnensegel. Wasser und Luft werden gereinigt. Oh, natürlich, sagen, Essen und Kleidung muss man noch und die Experimente muss man hintransportieren. Aber es ist einfach eine große Testmöglichkeit für alles, was weiter entfernt ist. Und es besteht. Die Struktur selbst kennen Sie wahrscheinlich schon, aber also das ist aus Modulen, die miteinander zusammengeschlossen sind, zylindrische Module, ist jetzt für Architekten nicht so die wahnsinnig inspirierende Form, also der Zylinder an sich, aber es ist auch ein Ingenieurs erdachte Maschinerie, würde ich sagen, ist auch noch sehr viel Maschinerie dabei und passt eben in die Rakete, entweder in die Rakete rein, im russischen Teil, oder das sind alles Dinge, die in dem Shuttle, im Space Shuttle transportiert wurden. Total interessant ist auch, habe ich vor einigen Jahren erfahren, dass so ein Modul wird aus einem Stück irgendwie rausgefräst, damit das möglichst dicht ist. Also das finde ich irgendwie dann schon auch wieder, obwohl es nur ein Zylinder ist, nicht? Finde ich das dann schon wieder auch sehr toll. Also fasziniert mich da. Der Aufbauprozess ist ferngesteuert. Also das wünscht man sich ja von den Baustellen hier manchmal auch. Und dann nur die letzten Schrauben werden dann angezogen oder es wird dann überprüft von den Astronauten oder Astronautinnen selbst. Der Innenraum könnte so aussehen. Das ist auch etwas, ich wollte das gerne erwähnen, weil das so ein ganz klassischer Film ist. 2001, Space Odyssey, Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke. Und weil diese Bilder, die über diesen Film entstanden sind, irrsinnig prägend war für Architekten, für Designer, aber auch für diese ganze, sozusagen die Leute, die für den Weltraum arbeiten. Und das also ist ein Filmstil daraus. Manche kennen es, manche nicht. Und man könnte sagen, es wäre eine Möglichkeit sozusagen, also das hätte man so im Kopf, wenn man sich überlegt, wie könnte es innen ausschauen. Das ist ein Trainingssimulator, also auf der Erde 1:1 nachgebaut. Dort trainieren die Astronauten und die Astronautinnen für ihre Missionen auf der Raumstation. Das ist also ein Modul, ich nehme an, dass das das amerikanische Forschungslabor ist. Die sind relativ standardisiert. Es gibt prinzipielle Unterscheidungen zwischen oben und unten über die Farben und das Licht. Das Licht ist immer sozusagen oben in einem sozusagen kreierten, künstlich kreierten oben zur Orientierung. Und man sieht diese einzelnen modulartigen Elemente, die es wird genannt Rack, also Regalsystem, wo dann alles verstaut wird, also auch so ganz modulhaft. Die schon, zuerst habe ich geglaubt, aha, das hat man erfunden, weil alles dann gleich ausschaut und wenn man nur einmal dann so ein, also wenn man immer dieselbe Modul kreieren muss, dann habe ich angefangen, einmal für ein Projekt das nachzumessen und bin draufgekommen, das schaut immer anders aus. Also da gibt es immer auch noch so ein paar Diskrepanzen. Weil dahinter liegt dann die ganze Versorgung und man muss auch oft das nach vorklappen, um dahinter dann zu reparieren oder nachzuschauen, was da wie zusammengeschlossen gehört. Also es ist sicherlich da auch noch verbesserungswürdig. Also das ist dann der Simulator, da trainieren die Astronauten für ihre Mission. Und dann kommen sie auf die Raumstation und da schaut es dann so aus. Und da muss man sagen, ganz viele Astronauten sind dann plötzlich, kriegen die dann erst einmal so einen Schock. Also jetzt haben sie da trainiert und wissen, okay, da rechts oben ist das und da, ich weiß nicht, also links oben ist das, rechts unten ist das. Aber dann, wenn sie dort sind, haben sie wieder überhaupt keine Ahnung und brauchen erst ein paar Tage, um sich überhaupt zurechtzufinden. Also das wird sicherlich auch, es wird mehr rauftransportiert als runtertransportiert. Es gibt doch niemanden, der hinter einem aufräumt oder putzt oder sonst was und das wird halt dann manchmal, nicht, das ist wie eigentlich eine Art Hotelbetrieb, also übertrieben gesagt. Manche wohnen da ja wirklich länger dort, aber da bleibt dann sehr viel über und manche Astronauten finden dann Jahre später die Uhr von irgendwem, der das sozusagen vor 5 Jahren irgendwo vergessen hat. Die schwebt einem dann entgegen aus irgendeiner Ecke. Also das ist so ein Teil vom Alltag. Es ist alles ein Experiment und man versucht sich da langsam an etwas heranzutasten, was es sein könnte in Zukunft. Da ist sozusagen, das sieht immer in diesen Weitwinkelfotografien, sieht das immer relativ großzügig aus. Es ist natürlich auch in der Wahrnehmung, wenn man dann dort ist, großzügig, sagen auch alle, weil man plötzlich nicht, also wir sind immer sehr oberflächenfixiert, aber wenn wir vorstellen, wir könnten jetzt hier überall sitzen, dann wäre der Raum in der Wahrnehmung gleich viel, viel größer. Und wir würden uns vielleicht alle einsam und verlassen vorkommen. Also nein, also
aber wenn man wirklich jetzt das anschaut, wie groß ist das wirklich, wie groß muss man das vorstellen?
Es ist so 2 mal 2 mal 2 Meter. Also nein, 2 mal 2 Meter so und dann ist es 12 Meter lang. So. Entschuldigung.
Okay.
Ja, so ungefähr. Also und dadurch, dass die neutrale Körperhaltung anders ist, ja, also man steht nicht gerade, sondern man ist so ein bisschen eingeknickt, das sieht man an der japanischen Astronautin da ganz gut, ist man sozusagen insgesamt auch ein bisschen kleiner. Und auch das visuelle Sichtfeld, damit hat man oft zu tun, wenn man was plant oder designt, ist anders, nicht? Also hier gehe ich immer davon aus, das ist quasi mein Sichtfeld. Wenn dann aber alles ein bisschen so ist, ist dann mein Sichtfeld plötzlich woanders. Das hat schon damit zu tun, wenn Experimente oder wichtige Dinge designt werden, dass man, also sagen wir Knöpfe oder wie auch immer, dass man dann wirklich auch das sich darauf bezieht, ja, auf dieses anders
Darf ich da einfach dazwischen fragen?
Ja.
Wie arbeitet man als Architektin? Ist man in diesen Proberäumen, ist man in diesen Versuchsstadien, kann man dahin? Ist das Teil deiner Arbeit, um das dann eben auch designen zu können? Weil wie sollst du die Knopfhöhe definieren?
Ja.
Keine Ahnung,
ja.
Oder welches, wie groß die Lade sein soll. Wo findet das statt?
Also jetzt, ich habe da verschiedenerlei sozusagen Möglichkeiten gehabt. Einmal bei der NASA am Johnson Space Center, da gibt es also sehr viel von diesen Simulatoren. Das ist, und dann gibt es bei der ESA, bei der Europäischen Weltraumbehörde, die hat mehrere Standorte. Es gibt zwei, die jetzt für mein Berufsfeld sagen wir, interessant ist. Das eine ist in Holland, in der Nähe von Amsterdam, das European Space and Technology Center, ESTEC, und dann das Astronautentrainingszentrum in Köln. Und die haben beide auch sagen, diese sogenannten Mockups, also 1:1 diese Trainer, wo man auch hingehen kann und das abmessen kann.
Das heißt, du hast die Schwerelosigkeit für dich schon erlebt?
Nein, die Schwerelosigkeit ist wieder was anderes.
Das nein, ist war schon klar.
Aber Schwerelosigkeit,
das war die Frage, die ich mir die ganze Zeit schon
Da muss
denkt.
Man Schwerelosigkeit entweder, also jetzt um zu erfahren, wie das ist, in einem dreidimensionalen Raum sich aufzuhalten, würde ich sagen, unter Wasser ist gut. Da trainieren auch die Astronauten, weil da kann man sich in jede Richtung bewegen. Mhm. Oder am Parabelflug oder also im Flugzeug quasi da. Das so.
Ein völliges Thema, aber das war für mich jetzt einfach wichtig.
Noch eine kleine Anekdote. Hier sieht man also ganz viele verschiedene Nationen. Und es hat sich auch schon, also es etabliert sich dann so auch so eine gewisse Sprache. Die Hauptsprachen sind Englisch und Russisch. Und es gibt dann sozusagen so Wortkombinationen. Also wenn man mit Astronauten zusammensitzt, die gerade auf eine Mission fliegen oder von einer kommen, dann ist das relativ schwierig, sie zunächst zu verstehen, weil die sozusagen abgesehen von ihrer eigenen Terminologie haben die dann noch ihren eigenen Wortschatz, den sie so kreiert haben. Und ein lustiges Beispiel ist, es gibt im Englischen gibt es dann freaking, also so wie sehr freaking cool oder so. Aber wenn man das dann auf der Raumstation sagen würde, heißt es dann freaking leech. Und leech ist das russische Wort für gut. Also es gibt dann so neue Wortkombinationen. Und ein russischer Kosmonaut hat einmal gesagt, und dann nach 6 Monaten sagt man eh nichts mehr, weil dann sieht man schon am ganzen Gehabe und am Augenzwinkern, wie der andere tickt. Also da braucht man dann gar nichts mehr reden. und jetzt, also das ist jetzt dieser kleine Film, den wir vorher ausprobiert haben, das auch funktioniert. Garrett Reisman, ein amerikanischer Astronaut, der eine sehr schöne Serie gemacht hat zur Raumstation, sozusagen nach dem Aufstehen, erzählt das sehr, sehr anschaulich eigentlich über diese ganzen Anforderungen. Also was es heißt, dort zu leben und vor allen Dingen dort zu arbeiten, weil das meiste eben Arbeit ist. Und das ist auch ein Ausgangspunkt von einem Projekt, auf das ich dann gleich danach zurückkomme. Also ich hoffe, jeder spricht Englisch.
So I check my daily summary, and next, I look at our schedule. Here it is, the bars, oh, the bars. These bars run my life. They control everything right here. This is what controls everything. The red line in the center, I don't know if you can see that. Yeah, you probably can. The red line in the center is the current time, so it's 5 minutes after 7 a.m. It tells me if it's day or night. It tells me what I'm supposed to be doing. It tells me if I'm late or if I'm early, which rarely ever happens. It tells me if I have communication coverage. This has everything I need to know, and I can look at my whole day by scrolling ahead. It tells me when I'm going to be getting email. It tells me everything. I mean, the bars that just run your life, and they go by so fast, you can't stop them. And the red line, no matter what I do, it just keeps moving and moving to the right, and I can't stop it. I just can't. Sorry about that. I'm okay now. I'm fine. So anyway, these bars tell you, what's coming up next. So I got some morning prep work, and we have a daily planning conference. So in between, I hope to squeeze in some breakfast. I don't know about you, but I really could use some coffee to wake up this morning. So what do you say we head over to the Russian segment and get some breakfast?
Okay, also bei uns ist schon nach dem Frühstück. Und wir werden vielleicht keinen Kaffee mehr zu uns nehmen, aber vielleicht ein Glas Wein oder so danach.
Ja, genau.
Die NASA, also dieses ganze Setting, dass die wirklich extrem viel arbeiten, extrem hohe Ansprüchen gerecht werden müssen, dass sozusagen jede Stunde dort zählt und die auch wirklich zugepackt werden, das hat dann auch bei dann, also irgendwann das Feedback von den Astronauten ist dann auch so, dass es vielleicht dann manchmal zu viel wird, also dass zu wenig Zeit zum Erholen besteht. Und die NASA hat angefangen, sich mit dem, also damit zu beschäftigen, auch mit dem Schlaf, wie gut schlafen die eigentlich, weil das ist Teil sozusagen des Erhalts der Performance und auch sozusagen eines, also diese Erholung, dieses Fitsein dann schlussendlich über einen längeren Zeitraum oder auch während eines Tages ist einfach dann, wird dann extrem wichtig. Also vor allen Dingen, wenn man wirklich 6 Monate extrem viel im Einsatz ist, so wie die. Und das war auch der Ausgangspunkt einer Arbeit, wo wir uns damit beschäftigen, mit Rückzugsräumen für ein Großraumlabor, die Raumstation und ein Großraumbüro auf der Erde. Weil das Setting manchmal relativ ähnlich ist, auch in unserem Alltag. Also das ist, was hier jetzt ist, ist sozusagen das Weltraumprojekt. Wir haben das Deployable Getaway genannt, also ein faltbarer Rückzugsraum, also Deployable, faltbar, Getaway, Rückzugsraum. Und im Zusammenhang, also und gemeinsam in Zusammenarbeit mit unserem Mediziner ist das entstanden. Der sich schon sehr lange auch mit diesen Pausen machen und also ich weiß nicht, Powernapping, was es dazu alles gibt, beschäftigt und das auch als Input genommen. Es ist also ein, was sieht man hier? Es ist ein faltbarer, temporärer Rückzugsraum. Man kann ihn flexibel überall in der Raumstation sozusagen aufspannen. Kann also die Besatzung, die 6-köpfige Besatzung, die hat eigentlich dort ihre eigenen Privatkabinen, aber manchmal gibt es Überlagerungen, wo dann sozusagen zu andere Besatzungen, Crews kommen und dadurch und für die gibt es aber keinen Privatraum. Ja, also das ist, wenn es sozusagen einen Wechsel gibt, einen Besatzungswechsel, gibt es immer eine Überlappung von mindestens einer Woche oder 2 Wochen oder länger.
Okay, da ist dieses Blau-Weiße, ist diese...
Die Farben sind so, dass man sich besser das orientieren kann und dass man besser sieht. Also dadurch, die haben mir erklärt, dieses Blau kommt nur aus diesen, das kommt aus diesen Orientierungsmöglichkeiten. Also dass man einfach auch, weil wenn man jetzt... Hier bewegen wir uns immer nicht sozusagen auf den Füßen, es ist alles relativ klar, aber wenn man schwebt... Und ich weiß nicht, wer von Ihnen taucht, aber man merkt es dann, da hat man keinen, sozusagen weiß man nicht mehr genau, wo die Füße sind. Und streife ich da schon an der Koralle oder nicht? Oder, also man hat, und dieses, sozusagen, um sich da leichter zu tun, kriegt man halt mehr so, wie sagt man so Cues, so Hinweise, so kognitive Hinweise, die man dann einspeichert. Mhm. Ja. Und das war für uns dann auch wichtig, irgendwo zu spiegeln, in dem Design. Also da sieht man, sie haben dazu auch einen Schlafsack entwickelt. Im Inneren, also es besteht auch die Möglichkeit, nur den Schlafsack zu benutzen oder eben diese ganze Kajüte.
Platzdimensionsmäßig?
Das ist genauso, also einmal, also 80 Zentimeter mal 1 Meter mal 2 Meter. Und das passt aber im zusammengefalteten Zustand, passen 2 in so ein Regalsystem.
Okay.
Nein, das ist zum Aufbewahren. Also muss ich vielleicht, Nein, es ist so, dass oft Dinge weggeräumt werden müssen, okay, über den Tag zum Beispiel, also wenn es so temporäre die sind oder wenn es zum Beispiel für Gäste ist, dann nicht, also weiß ich, zu Hause kennt man es auch, das Gästezimmer vielleicht nicht, aber die Gästebettwäsche wird man auch nicht immer. Also, vielleicht muss man das so übersetzen. Es okay. ist ja.
Also. Also die Frage war da mit dem Stoffwechsel. Ich wiederhole es nur, damit wir auch auf der Aufnahme haben.
Das funktioniert ganz normal eigentlich. Also ich weiß nicht. Ja, eigentlich schon. Also man hat schon im Prinzip ein vom, so vom Erleben oder so ist anscheinend nicht, dass das Blut natürlich kommt einem vor, zunächst ist alles im Kopf. Also es verteilt sich halt ganz anders und es geht eher so nach oben. Aber im Prinzip, aber es gibt nicht, weiß ich jetzt nicht, dass es da irgendwie Probleme gibt oder so. Eigentlich nicht. Habe ich noch nichts gehört. Also. Ach so, wie das WC funktioniert, das ist eine andere Geschichte. Das kann ich auch erklären.
Aber da haben wir jetzt zwei verschiedene Fragen, da können wir dann noch drauf eingehen, oder?
Okay, gut, ja. Ich denke auch, also es ist nicht mehr. Das ist so, eben, da geht es dann in diese synergetischen Aspekte rein, also ein Faltmöbel fürs Großraumbüro, weil es auch hier darum geht, wie kann man sich ein bisschen zurückziehen, vielleicht konzentrierter arbeiten oder sich auch entspannen. Und das haben wir entwickelt über Departure auch. Also wir versuchen immer, das sind alles Projekte, also dieses Projekt, so dieses letztgenannte Projekt, das Deployable Getaway für Weltraum und für Büro, ist ein selbstinitiiertes Projekt, das dann sozusagen über entsprechende Förderstellen finanziert wurde und wird. Da auch nochmal ganz kurz, wie das funktioniert. Es ist vom Faltmechanismus anders. Aber es hat eigentlich den Ausgangspunkt im Weltraum gefunden, jetzt von diesen medizinischen Aspekten oder überhaupt von der Beschäftigung mit diesem Performance-Erhalt und ist sozusagen über dieses andere Projekt etwas gewesen, was auf die Erde transferiert wurde. Das haben wir am Forschungsfest auch vorgestellt, den Prototypen, also auch so ein 1:1 quasi Prototyp wie beim vorhergehenden Projekt. Und es war ganz interessant, weil das sind dann irgendwie 1000 Leute oder so draufgesessen, haben wir uns ausgerechnet und auch dieses Feedback dann zu bekommen. Das kann bei einem bei Astronauten nicht passieren, weil da gab es bisher nur 500. Also hat man natürlich leider nicht so eine große. Ja, und das ist eigentlich schon sozusagen das letzte Bild jetzt für diesen kurzen sozusagen Input. Derzeit entwickeln wir einen Schlafsack für Astronauten. Am Freitag stellen wir das bei der ESA in Holland vor, in diesem European Space and Technology Center, von dem ich vorher erzählt habe. Das ist die Weiterführung von diesem vorhergehenden Projekt. Und man kann vielleicht abschließend nur sagen, wir hoffen also, dass die Astronautin bei ihrem nächsten Flug dann eigentlich schon in unserem Schlafsack schläft, also in einem europäischen Schlafsack made in Austria. Und gleichzeitig ist natürlich genau diese Aussicht auf unsere Heimat, sozusagen birgt ein bisschen was von der Faszination, die für uns eine Motivation darstellt, uns mit dem Weltall zu beschäftigen und da auch sozusagen Projekte zu initiieren oder durchzuführen. Danke.
Dankeschön. Danke für den spannenden Aufriss an Projekten. Ich habe eben Österreich bis jetzt nicht als die Raumfahrernation Nummer 1 gesehen. Dementsprechend habe ich natürlich die Frage, wie kommt man als Architektin oder wie schafft man den Sprung dorthin, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
kennen tun wir uns ja aus einem ganz anderen Kontext, des Kunstkontext und wirklich die reine Architekturszene. Das wäre eine Frage an mich, wie kommst du dazu? Weil du beschäftigst ja schon einige Jahre damit. Und dann ist natürlich eine Frage Österreich und die ganze Einbindung in diesen internationalen Kreis. Wie schafft man das wirklich, diese Vernetzung? Wie schafft man die Finanzierung? Wo sind für dich die spannenden Punkte zwischen dem auch was rückholen, so wie das letzte Projekt? Also wo transferierst du Sachen, die du jetzt gut aus dem alltäglichen Leben kennst, in die Projekte der Weltraumforschung, aber umgekehrt, wo siehst du auch einen Nutzen in der realen Welt? Viele Sachen.
Genau, also vielleicht zunächst, wie kommt man dazu? Also ich würde mal sagen, prinzipiell durch Neugier. Mich hat die Zukunft interessiert und mich hat immer interessiert, wie werden wir in der Zukunft leben, wie werden wir in der Zukunft arbeiten. Das ist auch bis heute irgendwie ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Also auch dieses Großraumbüro-Beispiel hat etwas mit sozusagen Arbeiten auf seinem Tablet, Touchpad oder sonst was zu tun unter Umständen. Also es sind einfach sozusagen zukünftige Arbeitsmodelle stehen jetzt in dem Fall dahinter und dann hat mich halt, also bin ich eigentlich über dieses, ich habe auf der Angewandten beim Wolf Briggs Coop Himmelblau studiert und das war schon sein Impuls, der hat uns also immer getrieben, irgendetwas Neues zu erforschen und auch auszuprobieren, zu experimentieren und ich glaube das, also diese ganze Arbeitsweise, die dann dahinter steckt, da kann es dann schon passieren, dass man sozusagen in ein Feld kommt, das jetzt noch nicht so beschritten wurde von Architekten oder Architektinnen. Und dann ging es weiter, also jetzt zu diesem Setting-Netzwerk, sagen wir mal so. Ich habe dann ein bisschen recherchiert, wer mich interessiert hat, wer könnte mir darüber was erzählen, ja, über die Zukunft am Mond und am Mars und bin dann zur Österreichischen Gesellschaft für Weltraumfragen gekommen. Das war damals etwas ganz, ganz Kleines in einer Wohnung im 9. Bezirk und von dort hat man sozusagen die österreichischen Weltraumprojekte irgendwie koordiniert oder initiiert oder so. Also das muss man sich auch vorstellen, ja. Das ist jetzt anders, also, aber
da, wann ist damals?
Damals Ende der 90er. Und da hat mir der Chef dort hat mir angeboten, einen Masterkurs zu machen. Also auch ein teilweise das, sagen wir, über ein Stipendium hat mir da angeboten. Und in diesem Masterkurs an der International Space University, da ist man plötzlich sozusagen mit 30 anderen Personen aus unterschiedlichen Background aus der ganzen Welt irgendwie konfrontiert gewesen, mit denen man gemeinsam eigentlich auch zu diesem Thema arbeitet und studiert. Und darüber entsteht auch dieses Netzwerk, dann bin ich zur NASA darüber und also das entwickelt sich das langsam. Ja.
Ich nehme die andere Frage mal vor. Fragen aus dem Publikum? Bitte jederzeit unterbrechen, Kili. Warte mal, darf man die nur bitten ums Mikro?
Ja, mir drängen sich da verschiedenste Fragen auf. Die allererste, die mir jetzt so augenscheinlich sozusagen da liegt, ist sozusagen diese Frage nach Architektur und ihren wirklichen Möglichkeiten. Und hier haben wir ja eigentlich jetzt permanent sozusagen die ganz nah an der Ingenieurtechnik orientierten, fast, also meine ISS ist ein Prototyp, muss man im Endeffekt sagen. Denken Sie auch in die Richtung sozusagen Architektur, wenn Sie sozusagen alles tun dürfte, was würde für Schwerlosigkeit bedeuten, also so Float Spaces und solche Themen. Ist das relevant für Ihre Arbeit als Inspiration? Also bei mir jetzt schien die Hülle sozusagen, der Schlafraum, den Sie am Ende gezeigt haben, der zeigt so eine Art Architektur, wie man sie sich im Weltall vorstellen würde. Also diese wellenhafte, organhafte Form. Und in der ISS selber ist es dann aber doch wieder einfach eine Kubatur, ein Wandschrank, also verkürzt dargestellt. Ist das für Sie ein Spagat? Also gibt es da irgendwie eine Idee, dass Sie sagen, es müsste eigentlich eher so aussehen wie die letzte Arbeit im Weltall? Und das wäre so eine Frage für mich als Architektin, was da Ihre Idee ist über Architektur im Schwerlosen.
Ja, das ist, also es ist, also für mich ist das schon immer ein Thema, weil ich das natürlich nicht, weil es ganz schwierig ist, sagen, dieses total Visionäre zu entwickeln oder zu bearbeiten, wenn dafür relativ wenig Raum ist. Und also Raum meine ich jetzt sozusagen einen zeitlichen Raum, ein finanzieller Raum, also der ja überhaupt einen Rahmen, also dass man überhaupt einen Rahmen hat, um das durchzuführen. Also das würde ich prinzipiell, fände ich persönlich das toll, wenn ich das, also wenn sich das irgendwie ausgehen würde. Wir haben das versucht mit einem Buch, was wir gemacht haben, um nämlich einmal dieses Visionäre ein bisschen zu nehmen und dieses ganze Thema Weltraumarchitektur auch anders anzugehen. Und das war 2004 und gleichzeitig habe ich bei der Europäischen Weltraumbehörde als Konsulentin gearbeitet an so einem totalen ingenieursdominierten Hardcore-Programm, sage ich einmal. Und da bin ich mir manchmal dann schon ein bisschen schizophren vorgekommen, also extrem gesagt, nicht? Also weil auf der einen Seite bin ich da gesessen mit diesen ganzen Ingenieuren, die zunächst eigentlich nur schöne Bilder wollten und dann drauf gekommen sind, was Architekten oder Architektinnen eigentlich leisten können. Also das war eigentlich der große Erfolg in dieser Zusammenarbeit. Das, was da drauf gekommen ist, war so ein Minischritt in eine Richtung, die ich mir vorstellen kann. Und auf der anderen Seite gab es eben dieses Buch, also wo wir halt versucht haben, ein bisschen zu definieren, was könnte Weltraumarchitektur heißen, bedeuten und worum könnte es da gehen. Also das war aber so ganz wild, also das war so das totale Gegenteil. Es ist schwierig, damit umzugehen, also mit dem, was man sich eigentlich vorstellt oder denken kann. Und was ich noch sagen wollte, es gibt aber jetzt immer mehr Bestrebungen kommen hier vor. Es gibt auch mehr Künstler, die sich damit beschäftigen, mit dem Thema. Und auch bei der Europäischen Weltraumbehörde bin ich vor kurzem angesprochen worden, mit Künstlern zu arbeiten. Und ich glaube, das ist sozusagen der erste Schritt, also jetzt nicht genau das, was ich mache, sondern was da in diesem Umfeld gemacht wird, der erste Schritt, um wieder so ein bisschen mehr etwas Visionäres zu erzeugen oder etwas, was nicht so von dieser Ingenieursdominiertheit abhängt. Also das sind so, weil auch diese, wie ich am Anfang erwähnt habe, diese Visionen, sagen wir, diese visionären Projekte von Gérard O'Neill, was mich da wirklich immer stört, ist diese sozusagen dieses sehr konservative Innenleben, das dieser Raum dann hat. Ja.
Frage. Darf ich eine Frage anhängen, die mich rein praktisch interessiert? Ihre Anmerkung über die Dreidimensionalität in der Schwerelosigkeit bedeutet für mich, dass es eigentlich zwei Formen von Weltraumarchitektur gibt, nämlich die in der Schwerelosigkeit und die auf, sage ich einmal, extraterrestrisch im Sinn von erdlichen Planeten, die ja völlig unterschiedliche Funktionalitäten dann haben. Stimmt das und in welche Richtung wird es eher gehen? Die Station auf dem Mond, Mars dauert ein paar Jahre, um hinzufliegen, wenn ich richtig informiert bin. Frage 1 und eine zweite ganz praktische Frage. Dieser Rückzugsraum ist architektonisch spannend. Technik ist laut. Erholung und Rückzug funktioniert auch über akustischen Rückzug. Gibt es da Gedankenmodelle? Baut ihr akustische Gegenräume? Oder wie geht man mit diesem permanenten Lärm da oben um, den es wahrscheinlich gibt? Also das wäre die erste stille Technik.
Na, das ist ganz richtig. Also dazu haben wir, also weil das ja ein temporäres Element ist, haben wir uns eigentlich nur so eine Art, Kopfhörer, Ohrenschützer, die gleichzeitig so ein integriertes Art Kopfpolster bieten oder so überlegt. Das habe ich da jetzt nicht gezeigt. Aber prinzipiell ist das ein totales Thema, das ist völlig richtig. Und diese permanenten Kajüten, sage ich einmal, also die dort immer sind, die, also da hat man auch versucht, bei der sozusagen einer neueren Version, da wirklich so schallisolierende Elemente einzubauen. Aber das ist ein Problem, weil diese ganzen Maschinen, die Luft reinigen und so, das macht einfach ihren Lärm. Ja. Also man hat das eh ganz gut im Film gesehen. Also da gibt es aber noch sehr viel zu tun in der Richtung.
Und dann die erste Frage andere. Mit den zwei verschiedenen
Arten. Achso, ja, genau. Ja, genau. Mhm. Ja, aber ich begreife das eher so nicht so, wie eigentlich der Werner von Braun erdacht hat. Das ist wie, das ist insgesamt, es gibt, wenn man von der Erde weg will, nicht, dann muss man sozusagen in die Schwerelosigkeit und wenn man dann irgendwo hin, also und irgendwann landet man dann wieder und dann ist man in einer partiellen Schwerkraft. Aber prinzipiell sind die Umgebungen unterschiedlich und man muss sich auch, also man, in der Schwerelosigkeit gibt es ja per se nichts, es gibt keine Sessel, es gibt keine Tische, es gibt keine Betten, weil das funktioniert alles nicht. In einer partiellen Schwerkraft, also Mond und Mars, gibt es natürlich dann schon wieder. Aber man bewegt sich anders, also die Stufenhöhe könnte viel höher sein zum Beispiel, aber die Räume müssen auch höher sein, weil sonst legt man sich ja ständig den Kopf an. Also das sind schon so ein paar Dinge, die man auch bedenken muss. Und die Ergonomie der Sessel ist auch wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich zur Erde. Aber es ist näher natürlich an der Erde dran. Während was das Interessante an der Schwerelosigkeit ist, dass sozusagen alles, was wir hier kennen, Türen, Stiegen, es wird alles außer Kraft gesetzt. Also und das ist, finde ich, für die Architektur spannend, weil man muss sich plötzlich so ganz nah am Menschen Dinge überlegen. Also man kommt wieder zu etwas zurück, also zu dem Benutzer der Dinge wieder oder der Benutzerin der Dinge, weil man sich so, weil eigentlich sozusagen, man kann nicht einfach nur sozusagen sowas nachbauen, weil das dann nicht funktioniert.
Was ist jetzt dann die größte Herausforderung bei dem Schlafsack, an dem ihr gerade arbeitet?
Die größte Herausforderung eigentlich war ein Konzept zu finden, das wirklich nämlich sich auf die Schwerelosigkeit bezieht. Die jetzigen Schlafsäcke, das war ganz interessant, wir haben verschiedene Versionen, also wir haben eine Vorversion gehabt und die hat sich noch nicht auf diese neutrale Körperhaltung bezogen. Also diese neutrale Körperhaltung, wo ich vorher erklärt habe, dass man so ein bisschen so da hängt. Ja. Also die Schlafsäcke waren so, wie wir sie hier kennen, so gerade geschnitten. Und eigentlich ist jetzt das Feedback von den Astronauten, und wir arbeiten auch mit einem Astronauten, deshalb ist es überhaupt möglich, dass man den Schlafsack anders schneidert. Nämlich so, dass der, so wie hier auf der Erde, diese gerade ausgestreckte Haltung sozusagen nach formt, dass der dort diese neutrale Körperhaltung nachformt. Okay. Und es gibt dann noch so ein paar spezielle Features, die sich darauf beziehen, dass man am Anfang so Rückenschmerzen hat, weil sich die Bandscheiben ein bisschen dehnen und so. Also das reguliert sich dann wieder, aber dass man da so Taschen hat und sich so ein bisschen, also Eingriffstaschen, okay. Dass man da ein bisschen am Rücken sich massieren kann und so.
Wie ist das materialtechnisch? Also weil ich stelle mir jetzt einfach vor, dass Materialien überhaupt ein Riesenthema sind. Stelle ich mir das wie einen normalen Schlafsack vor?
Naja, von der Temperatur her braucht er keine Anforderung, weil der Innenraum der Raumstation ist, wie man gesehen hat, ganz angenehm, 20 Grad ungefähr. Also, und aber was halt dadurch, es darf also kein Brand entstehen, das heißt, die Materialien sind alle sozusagen fast unbrennbar. Und es gibt halt nicht besonders viele, die dazugelassen sind. Also wir arbeiten mit Aramidfasern, das ist zum Beispiel Nomex, das ist heißt das Material so, das ist sozusagen eine Marke. Und das ist ein auch mit speziell hochverdichteten Webungen. Das kann man dann auch nur noch mit der Industrienähmaschine nähen. Also das geht auch, wenn man das ist ganz lustig, aber durch die normale Nähmaschine geht das dann schon immer.
Okay.
Also. Fragen? Und alles basiert darauf, also auch dieser Velcro und so weiter.
1, 2. Bitte schön.
Mich würde es nochmal interessieren, wegen gerade dem letzten Bild, das ist ja glaube ich relativ neu, die Installation. habe ich gelesen.
Richtig.
Dass man endlich mal runterschauen kann. Vorher war das ja praktisch wahrscheinlich relativ beschränkt, diese so Sichtfenster und ähnliches. Was ist der Eindruck der Astronauten? Haben Sie da irgendwie Berichte? Im Prinzip muss es ja fast sein wie schwerlos im U-Boot, oder? Im Endeffekt. Sie sehen ja gar nicht, dass Sie im Weltall sind, im Endeffekt. Und wie nehmen Sie als...
Schwerelos
im U-Boot eigentlich. Mhm. Das Ganze ist eine Konserve mehr oder weniger, die normal keine Sichtfenster hat, so wie man es jetzt hier sieht. Das ist jetzt erst eine neue Installation, glaube ich, nicht? Diese große Scheibe.
Na, am Anfang hat die Ingenieure, die ganz am Anfang an so Raumstationen gearbeitet haben, die wollten kein Fenster haben. Na, wie war das? Das war mit den Apollo- oder Mercury-Astronauten ganz früh. Und dann die Astronauten gesagt, wir können alles mit uns machen, aber das nicht. Wir wollen das Fenster, wir wollen zumindest ein Fenster haben. Ja? Nicht, dass sie so, ja, sie müssen das pilotieren, also das kommt irgendwie daraus heraus, nicht? Das waren so alles so Piloten und die haben sich halt vorgestellt, sie pilotieren das Teil und irgendwo müssen wir rausschauen, oder? Also, aber es hat eine ganz andere Komponente, nämlich eine psychologische Komponente, die äußerst wichtig ist. Also, und seitdem gibt es Fenster und es gibt am russischen Teil, die Russen haben ja sehr viel Erfahrung mit Raumstationen, gibt es einmal so rundum sozusagen 8 Fenster. Mhm. Im amerikanischen Modul gibt es auch ein großes Fenster. Und im Japanischen gibt es 2 Fenster, also es gibt schon ein paar, und dann gibt es immer so kleine Luken an den Docking-Stationen, also wenn das Space Shuttle andockt, also dort, wo das Space Shuttle oder die Soyuz andockt. Und die Cupola ist schon was ganz Spezielles, weil es eben ein sehr, sehr großes Fenster ist. Und ich finde das eigentlich ganz witzig, weil ich vergleiche das auch oft mit diese Kuppel in den Kathedralen, wo man dann in den Himmel schaut, und das ist quasi die Kuppel auf der Raumstation, wo man auf die Erde schaut, also das Umgekehrte quasi.
Und also eben gerade wegen dem Problem gibt es da Überlegungen für Langzeitreisen jetzt von sozusagen Mars-Mission bis hin Utopie-Generationenschiff. Wie geht man dann damit um, wenn man eigentlich nur noch Sterne hat und sonst gar keinen Körper mehr, an dem man sich orientieren kann? Hat man da Ideen drüber?
Nur so ein Gedanke. Also. Ja, na, das ist ja super. Also das sind ganz wesentliche Dinge. Also wenn man jetzt die Astronauten fragt, was die in ihrer Freizeit machen, die sehr beschränkt ist, dann sagen sie, sie sitzen mit dem Walkman oder was weiß ich, iPhone, iPad, was auch immer sie dann haben, hören Musik und sitzen vorm Fenster. Die machen sonst gar nicht. Also das ist das, was die 80% sozusagen der Zeit in ihrer geringen Freizeit machen. Und die Frage ist interessant, also weil die Psychologen sagen ja, also die beschäftigen sich damit, was ist, wenn ich die Erde nicht mehr sehe. Also gibt es, heißt auch Earth Out of View Phenomenon. Was passiert dann eigentlich mit dem Menschen? Das ist sozusagen ein Aspekt der Mars-Mission, weil sozusagen, wenn man sich auf dem Weg zum Mars macht, ist irgendwann die Erde nur ein Stern. Also dann erscheint als Stern und man sieht die Erde nicht mehr. Am Mond sieht man immer noch sozusagen die Erde, sogenannten Earthrise, also aufgehen, untergehen quasi. Das heißt, es gibt immer noch diesen Bezugspunkt, aber was passiert mit uns, wenn wir das nicht mehr sehen? Oder was ist, wenn wir nicht, das sozusagen immer ständig in das schwarze All schauen? Virtual, also man wird irgendwelche virtuellen Oberflächen kreieren, wo man dann vielleicht was sieht zum Beispiel. Aber okay. Aber es ist ein guter Punkt und das ist auch ein Thema für die Psychologen, genau für solche Missionen.
Wie weit sind Psychologen Teil des Teams bei euch auch?
Jetzt innerhalb von unserem Kernteam, wie ich das vorher vorgestellt habe, nicht.
Okay. Aber dann erweitern gerade
klar. Jede Menge, klar. Ja.
Okay. Was gibt es für eine Frage, bitte?
Ja, mich würde interessieren, wie weit es das Konzept Freizeit eben überhaupt gibt auf so einer Raumstation. Haben die irgendwelche Multimedia-Sachen? Haben die Fernsehen? Dass einfach der Geist ein bisschen abgelenkt wird von dem Ganzen, weil sonst wird man ja irgendwie ein bisschen verrückt.
Ja, also sie haben eine riesige Bibliothek an Filmen. Und irgendein Filmclub, ein amerikanischer, hat sich einmal beschwert, dass das also wirklich keine guten Filme sind und wollte da irgendwie so ein bisschen ein intellektuelleres Niveau, ein besseres reinbringen. Dann wurde aber irgendwie nicht gar nicht so geschätzt, weil die wollen dann irgendwie nur abschalten oder so, nicht? Und wollen dann sich keinen irgendwie hochanspruchsvollen Film anschauen. Unter Umständen, das vermute ich jetzt nur, ja. Also und also es gibt, sie schauen sehr viel Filme, sie schauen auch gemeinsam viel Filme und wenn man die dann fragt, an was sie sich sozusagen am liebsten erinnern, ist das sozusagen die Schwerelosigkeit an sich, das Bewegen, wie schnell man sich durch von einem Modul ins andere bewegen kann. Ein Freund von mir ist Astronaut, der hat irgendwie gesagt, ja, also hat er mir irgendwann eine E-Mail geschrieben, jetzt habe ich es geschafft, in 30 Sekunden von meinem Arbeitsplatz bis zum S-Platz zu sagen, fliegen, ja, also endlich, ne, also jetzt ist er der Schnellste quasi gewesen. Okay. Und also das ist sozusagen eine Beschäftigung. Manchmal gibt es auch irgendwie so, ich weiß nicht, was sie noch machen, woran sie sich noch erinnern, ist diese gemeinsamen Essen. Also auch wenn die sagen, Besatzungswechsel ist und dann sagen, plötzlich ganz viele Leute kommen, dann gibt es immer sozusagen das gemeinsame Abendessen und auch verschiedenstes, die bringen dann auch neues, also frisches Essen mit und so. Und da werden dann immer so Geschichten ausgetauscht. Und da gibt's auch also wunderbare, wie soll ich sagen, so Mini-Stories dazu. Also dass dann irgendwer sozusagen gehen muss und den Cognac holen muss und also lauter so Dinge, nicht? Oder ein anderer Astronaut musste also einen speziellen Käse mitfliegen auf die Raumstation für genau so ein Ereignis und das konnte er aber nicht mehr mitnehmen und hat das in seinem Anzug versteckt und also irgendwie so, also da gibt es die irrsten Geschichten, ja. Also da, und das sind diese Dinge, woran sich dann, also wovon dann alle im Nachhinein reden und was sozusagen das wahrscheinlich auch wieder kompensiert, also dieses Schweben, dieses auf die Erde schauen und diese gemeinsamen Essen. Und dann gibt es immer wieder, manche nehmen ihre, also es gibt Gitarre dort und Keyboard und also so, was man halt so macht, ja, also wenn man nicht so viel hat und dann halt, also.
Also es wird schon Platz für Freizeit praktisch geplant.
Ja, das wird schon geplant, aber es ist schon so, dass die sagen halt, wenn sie auf eine 6-monatige Mission gehen, schaffen sie es am Anfang, ihre, ich weiß nicht, 7-8 Stunden zu schlafen und je länger es dauert, desto weniger schlafen sie dann. Also die sind auch alle dann relativ, also wirklich erschöpft, weil es dann verschiedene Dinge immer akkumulieren oder es kommen neue sozusagen Dinge dazu, die sie erledigen müssen, ja. Müssen ja auch den ganzen Haushalt dort führen und auch sehr viel so Presse für Schulen, für viel Pressearbeit, also alles Mögliche.
Was heißt Haushalt führen?
Haushalt führen heißt aufräumen, ein bisschen schauen, dass alles funktioniert, die Maschinen, okay. Und so. Also das halt das Haus in Schuss halten.
Wie viel Zeit wird da geplant fürs Haushalt führen?
Ja, das ist doch eine ganze Menge. Ich habe irgendwo mal gelesen, ein Drittel der Zeit, aber ich bin mir nicht so sicher. Also es ist wie drei, wie okay. Noch weniger auf der Raumstation waren, war es ein Drittel, glaube ich. Jetzt sind mehr auf der Raumstation, es ist um vieles weniger, doppelt so viel. Also es ist ein Sechstel, weiß ich nicht.
Okay.
Was mich interessieren würde bei dieser Burnell-Sphäre war das, haben Sie da eine Idee über die Rotationsgeschwindigkeit, die so etwas haben muss mit dem Durchmesser, damit künstliche Schwerkraft wirklich generieren kann? Wäre die eine Frage. Und die zweite war wegen dem Phänomen, wo Sie gemeint haben, es kommen immer mehr Sachen rauf als runtergehen. Irgendwann ist doch der Raum voll. Was wird da geplant? Die müssen ja irgendwann mal groß reine machen wahrscheinlich, oder? Oder werden da einfach Module abgesprengt, dann irgendwann zum Aufräumen?
Ja, also mit der Burnell Kugel oder Zylinder, das weiß ich nicht so genau. Das hängt von der Größe ab, wie schnell sich das drehen muss und wie viel Schwerkraft man erreichen will. Also, weiß ich wirklich nicht. Also, das gibt's aber nachzulesen, müsste ich selber nachschauen, habe ich jetzt nicht im Kopf. die anderen Dinge, es gibt Nachschubmodule der Russen, Progress-Raketen, und die dienen, also sie werden dann ausgeräumt, und wenn sie ausgeräumt sind, werden sie dann mit Müll quasi vollgestopft. Es gibt auch eine sozusagen, ich weiß nicht genau, wie das ausschaut, aber so eine Art Maschine, die das dann zusammenpresst, damit möglichst viel dort reinkommt, und dann wird sozusagen das in flachen Wiedereintritt geschickt und verbrennt dann. Also eigentlich, es ist Müllverbrennung, also nicht besonders umweltfreundlich in dem Sinn.
Fragen Ihrerseits an die Runde?
Also jetzt auf der Internationalen Raumstation sind die längsten Missionen, ich glaube, so 6-7 Monate. Aber insgesamt, also auf der russischen Raumstation Mir, das war eine Vorgängerversion, da glaube ich, hat das der längste Flug, also über ein Jahr oder so gedauert.
Ah ja. 8 Monate.
Poljakov, 8, ich wusste nicht mehr, ich wusste voll. Ja. Mhm. Ja. Dem ist es gut gegangen. Der ist Mediziner von seiner Ausbildung her. Der hat sich das sehr gut strukturiert, also auch mit dem Training. Der hat überhaupt kein Problem gehabt. Also der hat eigentlich, das war auch so für ihn, glaube ich, so ein Ansporn zu schauen, wie geht das und wie ist das machbar. Und das war, ich glaube, halt auch ein Teil seiner Forschungsarbeit. Und ich weiß nicht, es gibt einen Sergei Grigorjow, der konnte nicht runter. Das ist zum Beispiel, gab es den politischen Umbruch in der Sowjetunion, und der war eigentlich, sollte wieder zur Erde zurückkehren, dann war aber nicht, sozusagen, konnte er nicht, weil es, glaube ich, war kein also dieses Sojus-Raumschiff nicht da, mit dem man hätte runter können, und dann musste er länger dort oben bleiben. Ich weiß jetzt nicht wie lange, aber es ist doch um Wesentliches länger. Also so, dass man das von der Wahrnehmung der Mission her, ist das dann schon nicht. Man plant irgendwie Dinge ein, aha, jetzt kann man wieder zurück, und plötzlich heißt es, man kann nicht wieder zurück, und man weiß auch nicht, wann man zurück kann. Also das ist psychologisch sicherlich noch eine größere Herausforderung.
Das heißt, da geht es wirklich um Extremzustand. Ich weiß nicht, wie ich zu essen komme, wie lange ich oben aushalten kann mit Sauerstoffversorgung.
Im Normalfall nicht. Im Normalfall muss man sagen, sind die sehr gut betreut. Die Astronautinnen auf der Raumstation sind besser betreut als die in jetzt zum Beispiel in der Antarktis, die jetzt 15 Monate auf der Neumeier-Station überwintern. Das ist auch ein interessanter Aspekt eigentlich.
Okay.
Gibt es einfach auch einen anderen Fokus.
Mhm. Mich würde natürlich jetzt interessieren, der Schlafsack ist jetzt praktisch ja fast ein Projekt, das am Laufen ist oder fast fertig ist. Was sind die nächsten Sachen, was ihr angehen werdet nach dem Schlafsack?
Zu viele? Nein, gar nicht. Also es gibt einige Projekte, die sind jetzt aber nicht so, beschäftigen sich nicht so sehr jetzt mit Weltraum und Architektur. Also wir durch unsere sagen verschiedenen Experten haben die natürlich auch Einfluss auf die Projekte. Ich habe jetzt hier so eine Auswahl, mal die jetzt nur architekturspezifisch sind, vorgestellt. Und das, was jetzt in diesem Jahr noch passiert, ist eher in Richtung zum Beispiel Technologietransfer oder auch Satellitensysteme. Also es ist ein bisschen anders gelagert. Und was sozusagen dann nach dem Schlafsack kommt, das jetzt an dem, was also designerisch für Architektur bezogen, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen.
Mhm. Okay. Gibt es Fragen Ihrerseits noch? Der Hanukkah. 1, 2.
Für mich noch. Vor 50 Jahren, als der Juri Gagarin oder wie immer man es ausspricht, gestartet ist in den Weltraum, hätte wohl niemand gedacht, dass jemand 18 Monate auf einer Mir leben kann. Werdet ihr in 50 Jahren Hotels für die FAZ am Mond bauen oder ist das eine Fantasie, die Sie überhaupt nicht haben?
Also Fantasie habe ich genug. Also um in 50 Jahren mir ein Hotel, also vorstellen zu können, dass ich in 50 Jahren ein Hotel am Mond baue. Also ob das real sein wird, das weiß man nicht. Also der Aspekt, den Sie da ansprechen, der interessant, also wo auch noch sozusagen da so eine Aufbruchsstimmung herrscht, ist einfach im Weltraumtourismus. Und da tut sich einiges. Und das ist im Moment überhaupt nicht absehbar, wie schnell das geht. Ja? Weil das sind ganz andere, also das ist sozusagen Regulative, die das antreiben. Und das kann natürlich auch viel, viel schneller gehen, als sozusagen das, wie jetzt sozusagen die, die in den Organisationen die Raumfahrt betrieben wird.
Ja. Bei der Dame war noch eine Frage. Möchten Sie es?
In Moskau wird jetzt gerade für diese Mars-Mission trainiert. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt kaserniert. Haben Sie für dieses Projekt auch was gemacht?
Also eine aus unserem Team sollte dafür arbeiten. Das ist relativ kompliziert. Also es ist eine Kooperation zwischen der Europäischen Weltraumbehörde und der russischen Weltraumbehörde mit den angeschlossenen russischen Instituten. Und das Projekt läuft schon länger und es ist quasi im Setting relativ schwierig, da also im Nachhinein einzusteigen. Also auch und dann muss man noch dazu sagen, dass eigentlich Architektur oder Designaspekte in der Umgebung also sehr wenig beachtet werden. Ja, aber das ist das stimmt schon, aber die trainieren sozusagen auf der Erde und es gibt gewisse Aspekte, die auf dieser Mission stattfinden.
Bitte schön.
Eine kurze Frage. Wie schaut es mit der Strahlenbelastung aus für die Personen?
Ja, also die ist erhöht, definitiv erhöht, ist eh klar. Aber sie ist aber dadurch, dass die halt nur eine bestimmte, also bisher eine bestimmte Zeit dort sich aufhalten, ist es jetzt nicht gefährlich. Aber es wird ein Thema, wenn man zum Mond fährt oder zum Mars. Die Zeit, also Mars dann auf der Oberfläche ist nicht ganz so schlimm, aber sozusagen dazwischen. Und das sind, also da muss man sich von den Materialien her, gibt's da einige sozusagen Vorschläge, aber ich glaube, dass dann noch nicht, also das ist ein großes Thema, wo noch sehr viel eigentlich erforscht werden muss. Gehört auch eigentlich zu diesen kritischen Technologien, würde ich sagen. Also da kann man in diesen Canyons sozusagen seitlich, könnte man sich theoretisch eingraben.
Gibt es noch eine Frage? Ganz vorne.
Also eins würde mich nur interessieren, jetzt, nachdem Sie wirklich befasst sind damit, glauben Sie, dass die Zukunft der Menschheit sozusagen wirklich im Weltall liegen kann, dass wir sozusagen irgendwann Wesen werden, die wirklich weit, weit reisen? Oder wie schätzen Sie das selber ein?
Das sagen Sie, Sie haben es gerade. Ich sage ja, ich glaube schon. Das ist einfach, es ist ein logischer Schritt. Also die menschliche Natur, die sind einfach neugierig, die haben so einen Forscherdrang und der macht zwar nichts halt. Ja. Das hat man ja bisher sozusagen in den letzten Tausenden von Jahren gesehen. Und warum, also soll der jetzt irgendwie sozusagen auf der, also hier sozusagen in diesem Erdraum sich auf dem begrenzen?
Ich finde das ein super Abschluss, um da diese Runde aufzulösen und zu schauen, in das Gespräch dann die Fantasie laufen zu lassen. Barbara Imhoff, ich sage herzlichen Dank fürs Kommen und für die Ausführungen. Dankeschön. Kepler Salon geht weiter. Ich möchte einfach nur die Ankündigungen für die nächsten zwei Wochen machen. Nächste Woche werden wir uns dem Thema WikiLeaks stellen und die Frage stellen, ob das wirklich was Neues ist. Dazu kommt das Wien der Erich Möchel,
Er ist einer, der lange für ORF und Future Zone gearbeitet hat, freier Autor und Journalist und eben Sicherheitsexperte, hat einige Projekte initiiert und wir freuen uns sehr, dass er kommen wird und zu diesem aktuellen Thema uns einführen wird. Die Woche darauf stellen wir uns dann im Gesundheitssystem und stellen die Frage, wie weit wir uns das noch leisten können. Da kommt von der JKU der Herr Gerald Bruckner und wird diesen brisanten Abend mit uns gestalten. Das Februarprogramm wird jetzt diese Woche eingearbeitet. Wir starten dann mit Anton Zeilinger und gehen bis zu den Freimaurern quer durch. Wir bitten ein bisschen um Entschuldigung, dass es so verzögert dieses Mal abläuft, aber wir werden Sie zeitgerecht noch informieren und jetzt im Januar einfach noch alles publizieren und Ihnen zukommen lassen. Auf jeden Fall versuchen wir, die Vielfalt des Salons aufrechtzuerhalten und wünschen dem Sinn einen schönen Abend noch und danke für Ihr Kommen.
Ich habe ja noch so Postkarten mitgebracht, die kann ich.